Das ist wie Advent, ne? Also ihr kennt ja Advent, ne? Advent, Advent, ein Lichtlein brennt, ne? Oder der Adventskalender, ne? Man macht so das erste Türchen auf, ne? Was ist da wohl hinter? Leckeres Stückchen Schokolade, ne? Ein nettes Bildchen oder so. Und je näher Weihnachten kommt, desto mehr Türchen werden aufgemacht, ne? Jeden Tag ein neues. Und dann am Ende, wenn dann 24 Türchen offen sind, dann ist Heiligabend. Dann feiern wir Weihnachten. Jesus hat ein Buch mit 7 Siegeln. Und auch diese Siegel müssen geöffnet werden, bevor das Gericht Gottes in seiner vollen Größe über die Erde kommt und bis sich das Reich Gottes sichtbar erfüllt auf dieser Erde, bis der König kommt und dein Reich einnimmt, sein zweites Weihnachten feiert. Und das Öffnen dieser Siegel ist für die Menschen auf der Erde kein Stückchen Schokolade. Es ist schon Gericht. Es sind schon Wehen. Es sind schon sehr starke Zeugnisse auch des Zornes Gottes, die sichtbar werden in diesen Siegeln. Ich möchte aber noch einmal, bevor wir jetzt ins Kapitel 6 gehen von Offenbarung, möchte ich noch mal auf etwas eingehen, wo ich neulich nicht drauf eingegangen bin, was ich mir eigentlich notiert hatte, was ich machen wollte, wo ich dann aber nicht zugekommen bin, was aber schon fürs Verständnis auch dessen, was jetzt kommt, ab Kapitel 6 sehr wichtig ist. Das, was kommen wird, was noch nicht da ist, was aber kommen wird. Und dazu lass uns doch mal Daniel 9 aufschlagen. Daniel 9 lesen wir über Daniel, den Propheten, der als junger Mann aus Israel herausgerissen wurde, in die Verbannung gebracht wurde, ins Exil gebracht wurde und dann dort als begabter junger Mann in die Schule des babylonischen Königs gebracht wurde, um dort letztendlich eine Beamtenlaufbahn einzuschlagen. Und jetzt ist das 70. Jahr erreicht, seit sie hinweggeführt wurden. Das 70. Jahr, von dem Jeremia gesprochen hat. Und Daniel erinnert sich daran und er nimmt sich in diesem Jahr besondere Zeit, in den Bücherrollen zu lesen. Und weil er dort von diesen 70 Jahren liest, und es ist das Jahr, wo, ja, was sich jetzt erfüllt, da nimmt er die Gelegenheit, um ein besonderes Bußgebet zum Herrn zu senden. Es gibt besondere Zeitpunkte in der Geschichte Israels. Es gibt bestimmte Zeitpunkte in der Weltgeschichte, wie wir ja schon gesehen haben in der Offenbarung. Und jetzt kommt auch dieser besondere Zeitpunkt der Geschichte, wo das erste Siegel geöffnet wird. Kein Zurück mehr. Es geht zum Ende hin. Jetzt haben wir noch Zeit des Aufschubs. Jetzt ist noch eine Zeit der Gnade. Petrus sagt es, es ist nicht Verzögerung, sondern es ist einfach Gottes Gnade. Er gibt dir und mir noch Zeit zur Buße. Das sollte dich nicht dazu führen, darüber zu lästern oder in den Spott der Spötter einzustimmen. Nein, tue Buße, nutz die Zeit, die Gott dir gegeben hat. Lasst uns die Zeit nutzen, die Gott uns gegeben hat, bis das erste Siegel geöffnet wird. Und jetzt ist aber hier der Zeitpunkt erreicht. Das 70. Jahr ist voll. Und voller Schmerz tut Daniel hier ein langes Bußgebet. Und das ist ein sehr starkes Gebet. Lest es euch mal durch. Es gibt eine Sache, die mich sehr inspiriert hat, die mich auch beschäftigt und die für mich sehr bewundernswürdig ist. Daniel betet: Wir haben gesündigt und haben uns vergangen und haben gottlos gehandelt. Und wir haben uns aufgelehnt und sind von deinen Geboten und von deinen Rechtsbestimmungen abgewichen. Und wir haben nicht auf deine Knechte, die Propheten, gehört, die in deinem Namen zu unseren Königen, unseren Obersten und unseren Vätern und zum ganzen Volk des Landes geredet haben. Bei dir, Herr, ist die Gerechtigkeit, bei uns aber ist Beschämung des Angesichts. Daniel spricht immer von wir. Er schließt sich immer mit ein, obwohl er ein gerechter Mann war. Ein gottesfürchtiger Mann. Ein Mann, der sein Leben aufs Spiel gesetzt hat, als es darum ging, dass alle, die nicht zu einem anderen Gott außer dem König von Babylon beteten, dass sie getötet werden sollten. Und er ist dieses Risiko eingegangen. Er hat es nicht aufgehört, zu seinem Gott zu beten, zum Gott Israels, zu dem wahren, lebendigen Gott. Er ist so vorbildlich. Im ganzen Buch Daniel liest du von ihm und du findest nicht eine Schwäche an ihm. Und dennoch sagt er: Wir. Wir haben gesündigt. Er schiebt es nicht auf die Väter. Er sagt nicht: Sie haben gesündigt und deswegen sitzen wir hier in der Tinte. Sondern: Wir haben gesündigt. Ich bin Teil dieses sündhaften Geschlechts, dieses sündhaften Volkes. Und so bekennt er lang und breit seine Sünde. Und gleichzeitig bekennt er die Treue Gottes, die Schuldlosigkeit Gottes, die Güte Gottes, seine Retterhandeln, das unverdiente Gnadengeschenk, was das Volk Israel erlangt hat. Und dann die Bitte: Lass doch dein Angesicht leuchten über uns. Und nicht aufgrund unserer Gerechtigkeit, sondern aufgrund deiner vielen Erbarmungen. Passt so schön in die Reformationszeit. Nicht aufgrund unserer Werke, sondern aufgrund deiner großen Barmherzigkeit. Rette uns, Herr. Und dann steht in Vers 20, also mittendrin in der Buße, in der ehrlichen Selbstdemütigung Daniels. Und wisst ihr, das Wort Demütigung hört sich für uns immer so schräg oder so schlimm an, dass wir uns selbst kasteien, dass wir uns irgendwie selbst klein machen. Ich armer kleiner Wurm. Ich bin ja nichts. Ich bin ja so ein großer Sünder, so, ne? Wisst ihr, das klingt in unseren Ohren falsch. Warum? Weil es oft einfach auch nur falsch ist. Weil es nicht dem Herzen entspricht. Aber wenn unsere Augen aufgehen darüber, wer wir sind und wer Gott ist, dann wissen wir sind immer allesamt zu stolz. Und wir müssen uns allesamt demütigen. Wir müssen allesamt inne werden, dass Gott heilig, gerecht und gut ist. Neben ihm gibt es keinen. Und dass wir alle zu kurz gekommen sind, dass wir alle ermangeln des Ruhmes, den wir bei Gott haben sollten. Dass wir alle tatsächlich Sünder sind. Diese Demütigung, das ist nur eine Demütigung für unser Fleisch, für unser Ego. manchmal auch für unser frommes Ego. Was die Psalmen sagen, ich bin nicht besser als meine Väter. Das betet Daniel von Herzen. Und während ich noch redete, in meinem aufrichtigen, ernsthaften Gebet, in diesem Gebet, wo ich es zulasse, dass der Geist Gottes wirklich hineinguckt in mein Leben. Denn er sieht doch alles, er kennt mich doch durch und durch. Nur ich lasse es oft nicht zu, dass er bis in die tiefsten Tiefen meines Herzens hineinblickt. Dass er mich durchforscht. Ich lasse es nicht zu. Ich bleibe an der Oberfläche. Ein nettes, kleines, frommes Gebet mit meinem Vater im Himmel. Gott liebt das, wenn wir zu ihm kommen, egal wie tief es geht. Aber hier betet Daniel ein tiefes, ehrliches, aufrichtiges Gebet. Und in diesem Gebet, während ich noch redete, schreibt Daniel Vers 20, und betete und meine Sünde und die Sünde meines Volkes bekannte, auch hier nochmal diese Betonung, und mein Flehen für den heiligen Berg meines Gottes vor den Herrn, meinen Gott, hinlegte. Und während ich noch redete im Gebet, da zur Zeit des Abendopfers, rührte mich der Mann Gabriel an, den ich am Anfang in der Vision gesehen hatte, als ich ganz ermattet war. Wenn wir ins Gebet gehen, dann begegnet uns Gott. Er sendet seinen Engel. Er spricht zu uns. Er lässt uns nicht ohne Antwort. Jesus sagt, Gott sagt, wenn ihr mich von ganzem Herzen sucht, dann werdet ihr mich finden. Jesus sagt, wer sucht, der findet. Wer anklopft, dem wird aufgetan. Wer bittet, dem wird gegeben. Aber Jakobus sagt, ihr habt nicht, weil ihr nicht bittet. Ihr empfangt nicht, weil ihr in übler Weise bittet, um es in euren Lüsten zu verschwenden, zu vergeuden. Das Gebet fängt schon damit an, dass ich mir klar bin, ich kann gar nicht beten. Ich brauche dich, Heiliger Geist, damit mein Gebet echt ist, dass es aufrichtig ist, dass es wohlgefällig vor dir ist. Und ich brauche dich, Heiliger Geist, dass ich verstehe, was gut und richtig ist und was völlig daneben ist. Ich brauche dich, Heiliger Geist, damit nicht mein Fleisch im Gebet regiert, sondern dass ich eine echte Begegnung mit dir habe, Vater. Gott sendet seinen Engel, diesem betrübten Propheten, diesem Mann, der sich selbst gedemütigt hat, dem Sünder, der in Staub und Asche liegt. Der Engel kommt zu ihm. Er offenbart, Gott offenbart ihm großartige Dinge, die er selbst nicht erfassen, verstehen kann, die wir, wo wir schwer haben, sie zu verstehen, zu erfassen. Da rührte mich der Mann Gabriel an. Das ist der Engel Gabriel. Einer der wenigen Engel, von denen wir überhaupt den Namen wissen. Der Erzengel. Einer der höchsten Engel Gottes. Und er wusste Bescheid, steht hier. Redete mit mir und sagte, Daniel, jetzt bin ich ausgegangen, um dich Verständnis zu lehren. Am Anfang deines Flehens ist ein Wort ergangen und ich bin gekommen, um es dir mitzuteilen. Denn du bist ein Vielgeliebter. Wem viel vergeben ist, der liebt viel. Warum? Weil er viel Liebe empfangen hat. Daniel hat sich selbst gedemütigt. Er hat Gott Recht gegeben. Er hat Gott angebetet in seinem Sündenbekenntnis. Und er ist ein Vielgeliebter. So achte nun auf das Wort und verstehe die Erscheinung. 70 Wochen sind über dein Volk und über deine heilige Stadt bestimmt, um das Verbrechen zum Abschluss zu bringen und den Sünden ein Ende zu machen und die Schuld zu sühnen und eine ewige Gerechtigkeit einzuführen und Visionen und Propheten zu versiegeln und ein Allerheiligstes zu salben. Der Engel sagt, 70 Jahre sind es nicht, 70 Wochen. Und das bezieht sich natürlich, oder der Engel lehrt ihn Verständnis, nicht in Bezug auf die Gefangenschaft des Volkes Israel in Babylon, die wird jetzt tatsächlich enden. Der König Kyros wird kommen und wird die Israeliten wieder zurück in ihr Land lassen. Er wird ihnen die Erlaubnis erteilen, das Heiligtum wieder zu bauen. Ja, und dann später unter den Perserkönigen sind noch mehr Leute nach Jerusalem gezogen und sie haben die Stadt wieder aufgebaut. Davon werden wir gleich lesen. Unter Nehemia. Aber der Engel spricht von 70 Wochen. Und es ist durchaus, es gibt verschiedene Stellen, wo sehr deutlich wird, zum Beispiel in, Moment, jetzt muss ich mal gucken. Nee, habe ich mir nicht notiert. Es gibt schon sehr gute Gründe anzunehmen, dass mit diesen Wochen eben Jahrwochen gemeint sind. Also Abschnitte von 7 Jahren. Die Israeliten, die Juden haben ja in diesen 7 Jahresabschnitten gedacht. Das Sabbatjahr. Wann kommt das Sabbatjahr wieder? Alle 7 Jahre kommt das Sabbatjahr. Also 70 Wochen, 10-mal diesen Sabbatzyklus, diese Sabbatwochen als Jahre, 7 Jahre sind eine Woche. 70 Wochen sind über dein Volk und über seine heilige Stadt bestimmt, um das Verbrechen zum Abschluss zu bringen und den Sünden ein Ende zu machen und die Schuld zu sühnen und eine ewige Gerechtigkeit einzuführen. Das sind ganz klare Hinweise auf tatsächlich die Erfüllung des Reiches Gottes. Es ist nicht einfach nur das Ende des Exils. Die ewige Gerechtigkeit soll eingeführt werden. Das ist etwas, worauf wir noch warten, oder Geschwister? Und Visionen und Propheten zu versiegeln und ein Allerheiligstes zu salben. So sollst du denn erkennen und verstehen, von dem Zeitpunkt an, als das Wort erging, Jerusalem wiederherzustellen und zu bauen, bis zu einem Gesalbten, einem Fürsten. Also hier ist ein bestimmter Abschnitt, wird uns vor Augen geführt. Es geht um das Wort, das erging, Jerusalem wiederherzustellen. Viele Ausleger sehen hier den Befehl, den Nehemia erhalten hat, die Stadtmauer zu bauen im Jahre 445 vor Christus. Bis zu dieser Zeit sind es 7 Wochen und 62 Wochen. Die Elberfelder übersetzt das hier so ein bisschen anders, aber es ist wahrscheinlich, dass hier der Zusammenhang ist 7 und 62, 69 Wochen. Werden Platz und Stadtgraben wiederhergestellt und gebaut sein, und zwar in der Bedrängnis der Zeiten. Und nach den 62 Wochen wird ein Gesalbter ausgerottet werden und wird keine Hilfe finden. Diese Zeit ist eigentlich sehr deutlich, es gibt verschiedene Berechnungen da, das sind insgesamt 483 Jahre. Wenn man das aber umrechnet auf die religiösen Jahre, wie sie gerechnet wurden, das waren nur 360 Tage. Wir kennen das aus dem Islam. Na, der Islam hat ja eine eigene Zeitrechnung, die auf Mohammed zurückgeht. Und was passiert? Weil sie sich völlig an dem Mondrhythmus orientieren, ist ihr Jahr zu kurz. Und deswegen wandert der Ramadan immer durch das Jahr durch, ne? Weil ständig das Jahr zu kurz ist und dadurch verschiebt sich das immer im Vergleich zu unserem Sonnenjahr, was wir mit 365 Tagen ansetzen. Auch damals gab es in Israel eine andere Jahreszählung. Das war eher so ein gemischter Kalender aus Sonnen- und Mondjahr zusammengenommen. Aber es sind, wie wir auch in den prophetischen Schriften, zum Beispiel auch in der Offenbarung sehen, wird von einem Jahr mit 360 Tagen gesprochen. Wenn man das umsetzt auf die Zeit 445 vor Christus, dann kommt man am Ende zu dem Zeitpunkt 32 nach Christus, als der Fürst, der Gesalbte, ausgerottet wurde in Jerusalem. Und das Volk eines kommenden Fürsten wird die Stadt und das Heiligtum zerstören und sein Ende ist in einer Überflutung. Und bis zum Ende ist Krieg fest beschlossene Verwüstungen. Was wird hier jetzt noch gesagt? Das Volk eines kommenden Fürsten. Also es ist nicht dieser kommende Fürst, der das tut, sondern es ist das Volk dieses kommenden Fürsten. Es wird die Stadt und das Heiligtum zerstören. Das wissen wir von der Zerstörung Jerusalems und auch des Tempels 70 nach Christus. Und bis zum Ende ist Krieg, fest beschlossene Verwüstungen. Bis heute kommt dieses Land nicht zur Ruhe. Es ist kein Friede in Israel. Und dann kommt eigentlich das, worum es jetzt geht, Vers 27. Und stark machen wird er, wer ist dieser er? Viele Ausleger beziehen das auf denjenigen, der davor genannt ist, nämlich der kommende Fürst. Es ist der kommende Fürst. Er wird stark machen, einen Bund für die vielen. Eine Woche lang. Wird von einem Bund gesprochen, den hier der kommende Fürst macht mit den vielen. Bezogen wird das auf Israel vielfach von den Auslegern. Hier tritt einer auf, der für eine Woche, das heißt 7 Jahre, einen Bund schließt für Israel. Der einen Bund stark macht. Und in Bezug auf diese Zeit des Krieges, des fehlenden Friedens in Israel, ist das ein Bund des Friedens. Wie lange warten Sie jetzt schon darauf, dass endlich mal einer ein Friedensbündnis zustande kriegt? Immer dieses ständige Hin und Her zwischen den Palästinensern und den Israeliten. Kann es denn nicht endlich mal einen Frieden geben? Und Gabriel sagt zu Daniel, ja, es wird einer kommen, der wird einen starken Bund aufrichten. Eine Woche lang. Und zur Hälfte der Woche wird er Schlachtopfer und Speisopfer aufhören lassen. Und auf dem Flügel von Gräueln kommt ein Verwüster, bis fest beschlossene Vernichtung über den Verwüster ausgegossen wird. Also mitten in dieser Woche sagt Gabriel, Daniel, wird sich dieser Friedefürst als ein trojanisches Pferd entpuppen. Mitten in dieser Jahreswoche, nach 3,5 Jahren, wird er Schlachtopfer und Speiseopfer aufhören lassen. An anderer Stelle in Daniel heißt es, Daniel 11, Vers 31, Sie werden das Heiligtum entweihen und werden das regelmäßige Opfer abschaffen und den Verwüsteten oder den Gräuel der Verwüstung aufstellen. Oder verwüstenden Gräuel steht ja, den Gräuel der Verwüstung aufstellen. Darauf bezieht sich Jesus auch in Matthäus 24, könnt ihr das nachlesen, dass auch dort Jesus spricht von diesem Zeitpunkt kurz vor dem Ende. Er spricht ja auch über das Ende der Tage. Moment, jetzt kriege ich es nicht so schnell. Matthäus 24. Da sagt er, Vers 15, wenn ihr nun den Gräuel der Verwüstung, von dem durch Daniel den Propheten geredet ist, an heiliger Stätte stehen seht, wer es liest, der merke auf, dann sollen die in Judäa auf die Berge fliehen. Und dann in Vers 21, Denn dann wird große Bedrängnis sein, wie sie von Anfang der Welt bis jetzt nicht gewesen ist und auch nie sein wird. Es wird also, Gott hat einen Plan für sein Volk, er hat aber noch einen viel größeren Plan für die Menschheit. Und das wird uns offenbar gemacht durch Johannes. Gott hat es Johannes offenbart. Er hat es schon Daniel offenbart. Er fügt das Ganze zusammen, diese Offenbarungen. Und das, was wir bei Daniel sehen können, Geschwister, und das ist etwas, manchmal regt sich so der Zweifel. Wir denken so, naja, ist das nicht alles ein bisschen sehr weit hergeholt? Ist das nicht alles irgendwie ein bisschen komisch? Aber rechnet das selber nochmal nach. Guckt euch das mal an. Dass Daniel 500 Jahre vor Christus die Offenbarung hatte, wann Jesus umkommen wird. Ein Gesalbter wird ausgerottet in Jerusalem. Und eigentlich ziemlich genau die Zeit angegeben, wann das geschehen sollte. Die letzte Jahrwoche ist losgelöst von den anderen 69. Sie kommt tatsächlich später. Es ist die Zeit der Gnade, die Zeit der Gemeinde, die dazwischen kommt. Wie gesagt, eine Zeit der Gnade, eine Zeit der Buße, die Gott geschenkt hat. Und jetzt eigentlich mit diesem Aufbrechen der Siegel und mit dem ersten Siegel ist möglicherweise genau das gemeint, dass jetzt eigentlich diese 7 Jahre losgehen. Und die eigentliche große Bedrängnis kommt aber erst, fängt oder wird erst wirklich sichtbar und klar und deutlich in der Mitte dieser Zeit. Deswegen ist auch in der Offenbarung das Schwergewicht auf diese Zeit in den kommenden Kapiteln. Diese Zeit des Aufbrechens der Siegel ist wie eine Vorbereitung, ist wie sozusagen ein Anlauf dorthin. Lass uns mal lesen in Offenbarung 6, Vers 1, das erste Siegel. Ich sah, als das Lamm eines von den 7 Siegeln öffnete und hörte eines von den 4 lebendigen Wesen, wie mit einer Donnerstimme sagen, komm! Das Lamm sitzt auf dem Thron. Es hat die Macht, diese Siegel zu öffnen. Es hat die Macht, den Lauf der Geschichte in Gang zu setzen. Jetzt dieses Ende herbeizuführen. Christus ist der Herr, nicht nur deines Lebens, sondern der Herr des Universums. Und wie wichtig ist es, dass der Herr des Universums auch dein Herr ist. Dass du eben nicht an diesem Punkt auf der Erde bist und das erlebst, was hier die Menschen auf der Erde erleben, sondern dass du das vom Himmel aus siehst, wie wir das in Kapitel 5 gesehen haben. Denn er hat seine Gemeinde nicht zum Zorn bestimmt, sagt 1. Thessalonicher, sondern zur Erlangung des Heils, zur Erlangung der Rettung. Er wird uns vor dem kommenden Zorn retten. Und ich sah, als das Lamm eines von den 7 Siegeln öffnete und hörte eines von den 4 lebendigen Wesen, wie mit einer Donnerstimme sagen, komm, und ich sah und siehe ein weißes Pferd. Und der darauf saß, hatte einen Bogen und ihm wurde ein Siegeskranz gegeben und er zog aus, siegend, um zu siegen. Eine Lichtgestalt. Ein Mensch auf weißem Pferd. Wer die Offenbarung gelesen hat, der denkt sofort, ja, das ist doch bestimmt Jesus. Am Ende kommt er doch auch auf weißem Pferd. Man kann aus dem Zusammenhang sehr klar erkennen, dass es nicht Jesus ist. In dieser Abfolge der ersten 4 Siegel kommen 4 verschiedene Pferde in 4 verschiedenen Farben hervor. Und sie bilden sozusagen eine Reihe, sie gehören zusammen. Sie werden jeweils von einem der 4 lebendigen Wesen angekündigt. Und wir sehen, dass er auf weißem Pferd sitzt. Das ist aber die einzige Übereinstimmung mit dem Erscheinen Jesu in Kapitel 19. Er sitzt darauf und hat einen Bogen. Das wird uns nicht über Jesus gesagt. Interessanterweise hat er keine Pfeile, Sein Bogen hat keine Pfeile. Ihm wurde ein Siegeskranz gegeben. Das Wort ist auch, glaube ich, ein anderes als das, was bei Jesus steht, wenn ich mich nicht täusche. Genau. In Offenbarung 19 steht, auf seinem Haupt sind viele Diademe. Und er zog aus, siegend, um zu siegen. Viele Ausleger denken, und ich halte das auch für eine gute Erklärung, dass es tatsächlich um diesen Moment in der Geschichte geht, wo der Friedefürst auftritt und ein Bund schließt für Israel und die Nationen. Endlich kommt das Land zur Ruhe. Er hat es geschafft. Er hat es geschafft. Und alle jubeln ihm zu. Er eilt von Sieg zu Sieg. Die Herzen fliegen ihm zu. Wir müssen uns immer nur wieder erinnern, wie es tatsächlich in der Realität ist. Wir denken oft, ah, das ist so weit weg. Aber ihr müsst nur in unser Land zurückschauen, vor 80 Jahren. Die Herzen flogen ihm zu, dem Hitler. Sie halten alle großes Vertrauen in ihn. Sie hielten große Stücke auf ihn. Er wird unsere Ehre wiederherstellen. Er wird es machen. Vor kurzem hatten wir vor einigen Jahren hatten wir den Obama hier in Berlin, ne? Und alle haben sie ihm zugejubelt. Und er hat den Friedensnobelpreis gekriegt, ne? Und manche dachten schon, vielleicht ist er das. Vielleicht ist er das. Was ist die Folge dieses Siegers, der auftritt? Was kommt in seinem Gefolge für ein Pferd? Das zweite Siegel öffnete sich oder wurde geöffnet vom Lamm. Als es geöffnet wurde, hörte ich das zweite lebendige Wesen sagen, komm! Und es zog aus ein anderes, ein feuerrotes Pferd. Und dem, der darauf saß, ihm wurde gegeben, den Frieden von der Erde zu nehmen und die Menschen dahin zu bringen, dass sie einander schlachteten. Und ihm wurde ein großes Schwert gegeben. Krieg gibt es viel auf der Erde, schon immer. Denn der Mensch ist von Sünde getrieben. Jakobus sagt, Kriege kommen aus unseren Begierden hervor. Was hier aber ist, ist, dass Gott der Sache freien Lauf lässt. Er hat die Gemeinde Gottes, den Heiligen Geist in der Gemeinde Gottes aus dieser Welt herausgenommen. Die Gemeinde, die wahre Gemeinde Jesu, die Friedensstifter sind. Der Frieden wird von der Erde genommen. Die Menschen schlachten sich untereinander. Und diesem auf dem feuerroten Pferd wurde ein großes Schwert gegeben. Und man sieht deutlich, es geht nicht um eine bestimmte Person, sondern es ist eine Symbolfigur hier. Es ist der Krieg, der abschlachtet. Also das heißt, wir sehen wieder Krieg. Es ist nicht der große Friede, sondern es findet wieder Krieg statt. Und als das dritte Siegel öffnete, hörte ich das dritte lebendige Wesen sagen, komm, und ich sah, und siehe, ein schwarzes Pferd, und der darauf saß, hatte eine Waage in seiner Hand, und ich hörte etwas wie eine Stimme inmitten der vier lebendigen Wesen, die sagte, ein Maß Weizen für einen Denar, und drei Maß Gerste für einen Denar, und dem Öl und dem Wein füge keinen Schaden zu. Es spricht hier von einer Teuerung. Ein Maß Weizen für einen Denar. Ein Denar ist ein Tageslohn und ein Maß Weizen oder im Original heißt es Heunix, ist ein Maß, das ungefähr dem Bedarf eines Tages entspricht. Das heißt, für deinen Tageslohn kriegst du nur eine Tagesration Weizen. Für dich alleine. Ja, was das für einen Familienvater bedeutet, der irgendwie den ganzen Tag mal locht hat und dafür vielleicht, ja, wenn er Mindestlohn kriegt bei uns in Deutschland, ne, dann kriegt er für seine circa 9 Euro, 8 Stunden, 8 mal 9 ist, wir können es rechnen, ich kann es nicht rechnen, 72 Euro für eine Tagesration Weizen. Das ist schon ein bisschen teuer, ne? Die Grundnahrungsmittel sind so teuer, du kannst dir das nicht mal leisten. Du nagst am Hungertuch. Hungersnot entsteht durch Teuerung, durch Verknappung der Lebensmittel. Dagegen sollen aber wohl die Luxusgüter nicht eingeschränkt werden. Die Reichen werden immer reicher, die Armen immer ärmer. Für die Armen bleibt nichts mehr zu beißen. Wir haben schon mal irgendwie vor, ich weiß nicht, 2, 3 Jahren gab es mal so eine Spirale. Ne? Da wurde das Öl, da wurde das Benzin immer teurer. Ging immer weiter hoch. Und du hast gedacht, was soll denn das noch werden jetzt hier? Ne? 1,70. Wie sollen wir das denn hinkriegen? Das war aber jetzt nur das Öl zum Autofahren, ne? Das Benzin. Heizöl natürlich auch. Das ist jetzt wieder runtergegangen. Okay, und man hat sich beruhigt und denkt so, ja, das läuft schon alles. Ist alles schon in Ordnung so. Ne? Und ja, wir hören von den Hungerkatastrophen in Afrika und denken so, boah, das ist schlimm. Aber ja, da sind Hilfsorganisationen, da werden viele Lebensmittel hingeschafft. Ja, die Leute werden ja versorgt. Eigentlich haben wir doch genug Nahrungsmittel auf der Erde. Muss doch gar keinen Hunger geben. Also wir brauchen nur einen starken Mann, der das eigentlich endlich mal alles ordnet und in Ordnung bringt. Dann haben auch alle was zu essen. Dann tritt das hier gar nicht ein. Aber wir haben das überhaupt nicht im Griff. Es kann sein, dass es einfach mal das Wetter so ist, dass es einfach keine Ernten gibt. Und dann kannst du auch, wenn du noch so viel Geld hast, dir nicht irgendwas zu essen herzaubern. Geht nicht. Wir haben es jetzt zum Beispiel mit dem Honig. Ne? Wo nimmst du den Honig her? Klar, wir kriegen es immer noch hin, wir Deutschen, wir reichen Deutschen, wir importieren uns dann von wer weiß woher noch irgendwas her. Ne? Dass unsere Bienen alle platt sind, weil wir unsere Felder so schön ordentlich getrimmt haben, dass da keine Biene mehr überlebt, ne? Oder keine Biene mal irgendwas zu fressen findet oder so. Ne? Deutschen Honig, wenig. Gibt es kaum noch. Und als es das vierte Siegel öffnete, hörte ich die Stimme des vierten lebendigen Wesens sagen, komm! Und ich sah und siehe ein fahles Pferd, und der darauf saß, dessen Name ist Tod. Und der Hades, das Totenreich, folgte ihm. Und ihnen wurde Macht gegeben, über den vierten Teil der Erde zu töten mit dem Schwert und mit Hunger und mit Tod und durch die wilden Tiere der Erde. Also in diesem vierten Pferd erfüllt sich nochmal das, was im zweiten und dritten Pferd schon losgebrochen ist, erfüllt sich in diesem vierten Siegel. Es kommt tatsächlich zu einer Epidemie. Und Menschen werden dahin gerafft. Und ich habe da nochmal nachgelesen, das ist schon irre, ne? Wenn es allein um Krankheiten geht, um Seuchen. Im 14. Jahrhundert, Mitte des 14. Jahrhunderts, um 1350 herum, ist der schwarze Tod über Europa hereingebrochen. Der schwarze Tod nannte man ihn. Deswegen ist diese Formulierung hier, er wird sie mit dem Tod töten, ist einfach eine Umschreibung der Pest, einer furchtbaren Seuche. Und Forscher nehmen an, kalkuliert etwa, dass ein Drittel der Bevölkerung Europas getötet wurde innerhalb von 2, 3 Jahren. Das war eine furchtbare Epidemie. Na, die Berichte, man hat das manchmal noch so im Kopf oder irgendwo in Filmen vielleicht gesehen oder irgendwo mal in einem Buch gelesen. Man kann sich das gar nicht vorstellen, wie furchtbar das ist. Und wir haben es so ein bisschen geschmeckt, haben wir es vielleicht, als diese Ebola-Epidemie ausgebrochen ist. Ne? Da haben wir das so ein bisschen aus der Ferne, aus der Distanz so mal so mitgekriegt, wie, wie brutal das ist, wenn da so eine hoch ansteckende Krankheit ausbricht, ne? Und kein Halten mehr ist. Aber in Europa hat es das auch gegeben im letzten Jahrhundert, kurz nach dem Ersten Weltkrieg, die spanische Grippe. Da sind 50 Millionen Menschen dran gestorben. Innerhalb von 2 Jahren. Grippewellen. Oder aber eine der größten Seuchen, mit der wir es zu tun haben, na, die größten Opferzahlen, was Seuchen angeht, an die 40 Millionen mittlerweile, über allerdings einen Zeitraum von 30 Jahren, AIDS, HIV. Die Opferzahlen gehen zwar mehr und mehr zurück, aber jährlich sterben über 1 Million Menschen, immer noch. Und es stecken sich 2 Millionen jährlich an, immer noch. Und diese Dinge erzähle ich euch nur, weil wir denken immer, das ist irgendwie Fantasterei, was da erzählt wird. Nein, das ist Realität. Das ist jetzt schon Realität. Und Gott sagt, das wird geballt, gebündelt. In diesen Jahren wird das über die Erde hereinbrechen, als Gericht Gottes. Über eine Menschheit, die sich von Gott abgewandt hat, die diesen Planeten sich unter den Nagel gerissen hat, die damit macht, was sie wollen. Und er sagt, okay, dann ist jetzt der Zeitpunkt gekommen, macht mal, schlachtet euch ab, macht mal. Seht mal zu, wie ihr klarkommt. Und jetzt bei dem fünften Siegel, und wir machen nur noch das fünfte Siegel, sehen wir etwas, was aber uns auch Hoffnung und Mut macht, bei allem Grausamen, was darin auch enthalten ist. Und als es das fünfte Siegel öffnete, sah ich unter dem Altar, hier ist der Altar im Himmel gemeint, die Seelen derer, die geschlachtet worden waren, um des Wortes Gottes und um des Zeugnisses willen, das sie hatten. Und sie riefen mit lauter Stimme und sprachen, bis wann, heiliger und wahrhaftiger Herrscher, richtest und rächst du nicht unser Blut an denen, die auf der Erde wohnen? Und es wurde ihnen einem jeden ein weißes Gewand gegeben, und es wurde ihnen gesagt, dass sie noch eine kurze Zeit abwarten sollten, bis auch ihre Mitknechte und ihre Brüder vollendet seien, die ebenso wie sie getötet werden sollten. Um welche Menschen es sich hier handelt, sehen wir dann in Offenbarung 7, ein wunderbares Kapitel, was uns wieder einen Blick in den Himmel zeigt. Was hier steht, ist, dass es Seelen, dass es Menschen gab, die in dieser Zeit um des Wortes Gottes und des Zeugnisses willen geschlachtet worden sind. Das heißt, selbst in dieser finsteren Zeit, wo die Gemeinde Gottes weggenommen ist, gibt es dennoch Menschen, die sich bekehren. Menschen, die vielleicht Christen kannten, die das Wort gehört haben, aber in den Wind geschrieben haben. Die gesagt haben, was kümmert mich das, ist doch Quatsch, was du erzählst. Hat Jesus gestorben für mich, auferstanden, er kommt wieder. Was erzählst du denn da? Ach nee, ich lebe mal mein Leben. Und dann, die Gemeinde ist weg. Plötzlich, in einem Augenblick, verschwunden. Wo sind sie alle? Und dann gibt es eben diese Menschen, die tatsächlich erkennen, ist ja doch die Wahrheit. Und die es für sich annehmen. Die sich dann Gott zuwenden, aber wie grausam, sie werden das nicht überleben. Sie werden alle zu Märtyrern werden. Und ja, ihr Zorn ist groß, ein gerechter Zorn. Aber dann, wie reagiert Gott? Er gibt ihnen ein weißes Gewand, sagt, wartet noch, es gibt noch mehr Menschen, die ich retten will. gibt noch mehr Menschen, die gerettet werden will. Gott will, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Und das sehen wir auch in dieser starken, in dieser heftigen Gerichtszeit. Gott ist nicht ein harter Richter, sondern er ist auch in seinem Gericht noch so barmherzig, so geduldig, so gnädig. Selbst diese Zeit des Gerichtes, die, ja, wo die Zeit der Gnade zu Ende ist, ist immer noch Zeit, wo Menschen umkehren, wo sie aufgenommen werden, wo sie als Mitknechte und Brüder angenommen werden. Aber sie werden auch getötet werden. Und wir sagen auch da, ist das denn möglich? Ja, wir erleben das. Wir leben in einer solchen Zeit. Wir leben. Und die Geschwister sind ja hierher gekommen, na, aus dem Iran zum Beispiel oder so. Und wir haben ihre Geschichten gehört. Und wir denken immer, das kann man sich doch gar nicht vorstellen. Wie kann man nur? Das kann doch nicht wahr sein. Aber ja, es ist wahr. Menschen werden um des Zeugnisses und um des Wortes Gottes willen verfolgt und auch hingeschlachtet, werden getötet. Heute mehr als jemals zuvor. Ich bin dankbar, dass ich wissen darf, dass Gott mich für diese Zeit retten oder vor dieser Zeit retten will. Und wir lesen einfach nochmal diese Verse, nur damit ihr das wirklich auch im Herzen tragt. Das ist wirklich Gottes Wille, uns vor dieser Zeit schon zu retten, dass wir gar nicht dahin durch müssen. Das heißt nicht, dass wir in unserem irdischen Leben nicht auch Leiden und schwierige Zeiten durchleben werden. Aber das Ausmaß, was uns hier in der Offenbarung gezeigt wird, das davor will Gott uns bewahren. Lass uns da mal zwei, drei Verse noch zu lesen. Und zwar 1. Thessalonicher 1, Vers 10. Oder Vers 9 und 10. Denn sie selbst erzählen von uns, welchen Eingang wir bei euch hatten und wie ihr euch von den Götzen zu Gott bekehrt habt, dem lebendigen und wahren Gott zu dienen und seinen Sohn aus den Himmeln zu erwarten, den er aus den Toten auferweckt hat, Jesus, der uns rettet von dem kommenden Zorn. Nicht von dem gegenwärtigen Zorn über unsere Sünde. Vor dem hat er uns schon gerettet. Er rettet uns auch vor dem kommenden Zorn. Das steht auch in 1. Thessalonicher 5, Vers 10. Oder nee, Vers 9, Entschuldigung. Vers 9. Denn Gott hat uns nicht zum Zorn bestimmt, sondern zum Erlangen des Heils durch unseren Herrn Jesus Christus, der für uns gestorben ist, damit wir, ob wir wachen oder schlafen, zusammen mit ihm leben. Davor ist dann auch von der Entrückung die Rede. Und ein Vers möchte ich euch noch mit auf den Weg geben, Römer 5, interessanten Vers, Römer 5. Vers 8. Gott aber erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus, als wir noch Sünder waren, für uns gestorben ist. Vielmehr nun, da wir jetzt durch sein Blut gerechtfertigt sind, werden wir durch ihn vom Zorn gerettet werden. Denn wenn wir, als wir Feinde waren, mit Gott versöhnt wurden durch den Tod seines Sohnes, so werden wir vielmehr, da wir versöhnt sind, durch sein Leben gerettet werden. Wir werden nicht ins Gericht gehen. Jesus hat gesagt, wer an mich glaubt, der wird nicht ins Gericht gehen. Wenn wir unser Vertrauen in Jesus Christus setzen, dann wird er uns in Wolken zu sich holen und wird uns in den Himmel hineinführen. Und wir werden nicht unter den Zorn Gottes kommen. Jesus, wir danken dir für dieses Gnadengeschenk, dass wir dich kennen dürfen. Und das ist auch so wunderbar. Herr, wir sehen deine dein Plan für die Geschichte, Herr. Und es ist uns zu hoch. Wir verstehen es nicht, wir begreifen es nicht, Herr. Vergib uns, wo wir manchmal denken, ja, ich würde es anders machen. Herr, du bist weise, du weißt es besser. Du bist gerecht und heilig und bist doch auch barmherzig, gnädig und geduldig. Langsam zum Zorn und groß an Gnade. Und wir danken dir, dass wir in dieser Gnadenzeit leben dürfen. Dass wir deine Gnade als Sünder erfahren, erleben dürfen. Dass wir die Vergebung unserer Sünden, die Reinigung, die Rechtfertigung jetzt schon erfahren dürfen. Dass wir das ewige Leben jetzt schon schmecken dürfen. Dass wir diese Hoffnung und diese Gewissheit durch deinen Heiligen Geist, den du uns gegeben hast, jetzt schon haben. Und dass wir dadurch ja so voller Freude dem Tag entgegensehen können, wenn du kommst, um uns zu dir zu holen. Ja, und doch sehen wir die Menschen um uns herum, die in die Irre laufen, die ins Verderben rennen. Herr, so bitten wir dich, dass du uns ein weiches Herz gibst und dass du uns Kraft durch deinen Geist gibst und sendest, ja, dass wir diese Menschen nicht verloren gehen lassen, dass wir mehr beten und dass wir suchen, wo wir Zeugnis sein können und Zeugnis geben können, dass Menschen errettet werden von dem kommenden Zorn, dass sie sich abwenden von ihrer Sünde, dass sie sich demütigen, wie Daniel, sich beugen unter deine Hand, weil du gut bist, weil du uns vergeben möchtest und weil du uns annehmen möchtest, aufnehmen möchtest in deine Familie. Wir danken dir jetzt für das Mahl, das wir feiern, auch in Erinnerung daran, dass du für uns gestorben bist. Aber auch ein Mahl, was wir in Erwartung der Zukunft feiern. Wir verkünden deinen Tod, Jesus, bis du kommst. So segne du jetzt das Mahl für uns, dein Leib, den du für uns gegeben hast, dein Blut, was du für uns vergossen hast, den Bund, den du mit uns geschlossen hast, der ewig ist. Wir preisen dich dafür. Amen.